Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Heute mit Christian Flotow am Mikrofon. Willkommen zu Informationen aus der Welt der Medizin. Im Mittelpunkt steht ein besonderer Blick auf die bevorstehenden Tage unter den außergewöhnlichen Umständen, die sich vor einem Jahr bei aller Fantasieneigung sicherlich niemand so hat vorstellen können. Und nun versammeln sich unter einem tatsächlichen oder auch nur gedachten Weihnachtsbaum nicht nur Eltern und Kinder, sondern gleich auch noch Corona mit. Was macht das mit Kindern, Familie, mit der sozialen Umgebung und auch dem durch Beschränkung, Abstand und auf nur wenige konzentrierten Beisammensein mit dem Familienbild und den Randbedingungen auch für Lernen, für Erfahren, für Reifen bei Heranwachsenden und dem entstehenden Weltbild dort? Unterm Weihnachtsbaum. Kinder, Krisen, Corona, das ist unser Schwerpunktthema heute. Aber zunächst ein Überblick über die Sendung bis 11.30 Uhr. Nach den Nachrichten 10:30 berichten wir aktuell aus der Medizin, heute konkret über die folgenden Themen. Nachgehakt, aktuelle Entwicklungen rund um das Coronavirus, logistische Herausforderung, Massenimpfung mit Erfahrungen aus Großbritannien, den USA, Kanada und Israel und Impfung gegen Corona. Worauf müssen Allergiker achten? Nach den Nachrichten um 11 Uhr sprechen wir über Weihnachten ganz anders. Was bedeutet die ungewohnte Situation für Erwachsene und ältere Menschen? Und ja, dann gibt's wieder genügend Zeit für Ihre Fragen, aber auch gerne für Ihre Ansichten und Erfahrungen zum heutigen Schwerpunktthema und am Weihnachtsbaum, Kinderkrisen und Corona. Und die können Sie gerne schon ab sofort unserem Telefonteam durchgeben. Unser Experte, mit dem Sie hier ja auch live sprechen können, beantwortet diese gerne. Ich gebe Ihnen jetzt die Nummer durch. Wenn Sie anrufen, zahlen Sie dafür nichts. Diese Nummer lautet 00800 4464. 4464, ich nenne sie nochmal, 00800 4464 4464, oder schreiben Sie uns auch gern eine E-Mail an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Und jetzt möchte ich Ihnen den Experten zum heutigen Schwerpunktthema vorstellen. Er ist vielfach unser Experte zu Fragen aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Professor Jörg Fegert ist ärztlicher Direktor der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie Ulm sowie auch Präsident der Deutschen Traumastiftung, und er ist Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats für Familienfragen. Professor Fegert kommt sonst immer hier gern zu uns, und so haben wir das ja auch mit unseren Schwerpunktexpertinnen und Experten ins Studio, Sendestudio nach Köln, aber wegen der aktuellen Gegebenheiten und unserer strikten Regeln hier auch im Funkhaus ist er nicht im Studio bei uns, sondern aus Ulm zugeschaltet. Einen herzlichen guten Morgen, Professor Fegert, nach Ulm.
Ja, guten Morgen, Herr Flotow.
In einem Aufsatz, Professor Fegert, schrieben Sie kürzlich gemeinsam mit zwei anderen Expertinnen, ich zitiere das mal, die Elterngeneration sieht sich in der Verantwortung, vielfältige Konflikte zu moderieren, Kinder möglichst fair zu behandeln und auch der Verantwortung gegenüber der Großelterngeneration gerecht zu werden. Das ist ja alles schon ohne Corona-Bedingungen eine Herausforderung. Aber was kommt denn durch Corona noch hinzu?
Ich glaube, der Stress, jetzt eine Lösung für dieses Weihnachten zu finden und dabei alle bei der Stange zu behalten und niemanden zu kränken, zurückzulassen, der war dieses Jahr besonders groß. Die Regeln sind klar und das limitiert doch das übliche Weihnachtsprogramm, was ja oft auch durchaus stressig ist und deshalb auch zu Konflikten führt. Diesmal musste im Vorfeld ausgehandelt werden, wer kann wen sehen, wie machen wir das neu. Weihnachten musste quasi neu erfunden werden oder wird gerade noch neu erfunden. Und irgendwie rutschen die Eltern, Mutter und Vater, in eine Situation, wo eigentlich ähnlich wie die Kanzlerin für das ganze Land irgendjemand mal den Tarif durchgeben muss und sagen muss, wie machen wir das jetzt? Denn es gibt so viele widerstreitende Stimmen auch in der Presse. Jede Familie muss doch eigentlich ihren Reim auf die Situation machen. Wenn man dann schwierigere Bedingungen hat, zum Beispiel in der Trennungsfamilie, wo man gewohnt war, an den Weihnachtstagen zu wechseln, damit auch alle Personen gesehen werden können, dann hat sich dieses Konfliktpotenzial in diesem Jahr noch erhöht. Dazu kommen die Sorgen um die ökonomischen Nöte. Manche Leute haben Angst, ihre Arbeitsplätze zu verlieren. Wir feiern dieses Jahr ein besonderes Weihnachten.
Es gibt keinerlei Erfahrung, nicht? Auch in der Geschichte kann man möglicherweise ja doch nicht so fündig werden, weil die Randbedingungen andere waren früher. Die waren vielleicht an mancher Stelle viel komplizierter, aber und viel schwieriger, aber in dieser Komplexität, das ist ja auch ein Begriff, den Sie da in diesem Aufsatz auch haben, ist das sicherlich absolut alles neu, oder?
Vieles ist neu und trotzdem wissen wir zum Beispiel gerade aus der Forschung zu psychischen Belastungen, wie wir im Allgemeinen auf solche Sondersituationen, auch große ökonomische Krisen reagieren. Und das Erstaunliche ist, dass die meisten Leute recht schnell und recht gut sich anpassen können. Es gibt aber besondere Lebenssituationen, zum Beispiel bei Familien mit Kindern mit Behinderung, die sehr stark auf Assistenz angewiesen sind, die die Großeltern ganz dringend auch zur Unterstützung brauchten, für die dieses Jahr ein besonders hartes war. Und man kann quasi wie in einer U-Kurve auf der anderen Seite auch Personen sehen, die noch nie irgendeine Belastung erlebt haben, eigentlich die ganze Familie wie in Watte gepackt war und die jetzt wirklich Angst entwickeln und überfordert sind mit dieser Situation.
Über diese Überforderungssituationen und möglicherweise auch Symptomatiken werden wir sprechen. Schauen wir doch einfach vielleicht auf ein Beispiel, nämlich wir werden, das ist klar, an Weihnachten 2020 uns auch noch in einigen Jahren gut erinnern. Das liegt an Corona, aber eben auch nicht nur. Denn mein Kollege Martin Winkelheide hat mit einer jungen Frau in Süddeutschland gesprochen über das sogenannte Fest der Familie, was wir eben schon thematisiert haben.
Luca Marie ist 20 Jahre alt. Sie lebt in der Nähe von Ulm. Ihr ist Weihnachten wichtig, sagt sie.
Ich bin jetzt selber nicht gläubig, aber ich finde, es ist halt voll schön, weil dann die ganze Familie zusammenkommt und man sich einfach Zeit füreinander nimmt. Das ist halt so voll emotional, weil wir das halt als Kind auch so voll viel mit der Familie gefeiert haben und halt so ein bisschen zelebriert haben. Und deshalb ist Weihnachten eigentlich schon voll wichtig für mich.
Was anders ist als sonst? Heiligabend wird diesmal im kleinen Kreis gefeiert, wegen Corona.
Normalerweise ist die ganze Familie auch am 24. abends da. Aber es haben wir jetzt halt alles so ein bisschen reduziert und gesplittet, damit halt nicht so viele Menschen auf einmal kommen.
Was noch anders ist, ihre jüngere Schwester ist wegen einer psychischen Erkrankung in der Klinik. Sie wird nur an Heiligabend zu Hause sein.
Ja, das ist schon eine besondere Situation, weil normalerweise ist meine Schwester ja dann auch immer so, also wir bereiten davor halt so oft Backenplätzchen und sowas und diese ganze Vorweihnachtszeit fällt jetzt ja quasi raus, die ich ja sonst auch immer mit ihr verbringe. So.
Die Eltern von Luca Marie und ihrer Schwester leben nicht als Paar, aber doch unter einem Dach zusammen. Von daher ist Weihnachten für Luca Marie keine Ausnahmesituation.
Also wir haben schon so dieses Patchwork-Familien-Thema. Genau, also meine Eltern sind halt eigentlich nicht mehr zusammen, aber die wohnen noch zusammen. Und das finde ich halt eigentlich auch voll schön. Und deshalb ist es jetzt nicht so eine unalltägliche Situation, dass wir alle zusammen sind, weil wir ja schon quasi diesen Alltag zusammenleben. Und es ist jetzt bei uns im Prinzip nicht nur an Weihnachten so, sondern eigentlich schon auch immer an den Wochenenden und so. Gerade halt auch vor allem seit Corona, das ist zumindest was Positives, ist auch mein Vater viel mehr zu Hause, weil der halt Homeoffice hat. Und normalerweise bin ich halt auch echt viel weg bei Freunden oder so oder auf irgendwelchen Partys und jetzt halt nicht. Und so sehe ich die dann halt eigentlich auch viel mehr und das ist eigentlich auch so ein bisschen schön dran.
Professor Fiegert, Sie haben auch ja jetzt erstmals diesen Beitrag gehört. Was macht er für einen Eindruck auf Sie? Auf der einen Seite klingt er ein bisschen nach heiler Welt, aber da sind ja viele Besonderheiten auch. Die Schwester in der Klinik, eine psychische Erkrankung, Eltern zu Hause, was eigentlich ganz schön ist. Schwingt da irgendwas im Unterton mit, nach Ihrem Empfinden?
Ja, zuerst mal die große Leistung, eigentlich mit jeder Situation klarzukommen. Die junge Frau macht sich ja quasi ihren Reim auf dieses spezielle Weihnachten und sieht in der belastenden Situation, die sie durchaus offen beschreibt, ja auch Chancen. Der Vater ist mehr zu Hause, man verbringt mehr Zeit zusammen und seltsamerweise war das während des ersten Lockdowns auch so in Umfragen, dass eine gewisse Zahl von Befragten sagte, eigentlich haben wir für die Kernfamilie etwas näher zusammengefunden, mehr gemeinsame Zeit gehabt und das hat auch eine gewisse Entspannung gebracht.
Ja, Sie spielen wahrscheinlich auf diese Befragung von 25.000 meist erwerbstätigen Müttern wohl an, nämlich Kinder und Familien in Zeiten von Corona, KiKo abgekürzt. wo dieses von Ihnen eben genannte Ergebnis auch rauskam im ersten Lockdown. Aber auch da war ja schon die Differenzierung, was ist mit Alleinerziehenden, die ja in ganz schwierige Situationen kommen. Großelterngeneration steht da nicht bei und viel anderes, auch Sorgen, insbesondere wenn Sorgen schon vorher auch waren, finanzielle Sorgen.
Genau, und die Betreuungsverhältnisse fallen zum Teil weg, waren weggefallen. Jetzt sind die Schulen wieder früher geschlossen. Also immer da, wo wirklich das Zeitbudget sonst schon immer sehr, sehr knapp auf Kante genäht ist, wird es dann wirklich in diesen Zeiten extrem schwierig. Hinzu kommt, dass wir zum Beispiel bei vielen Patientinnen und Patienten auch sehen, wenn man aus Angst soziale Kontakte vermeidet, war das Corona-Jahr ein ideales Jahr, nicht zur Schule gehen zu müssen. Bei jedem leichten Infektzeichen, wenn man sich nicht wohlfühlte, hatte man eine Entschuldigung. Und es ist schon festzustellen, dass manche Kinder zunehmend abgehängt sind. Insofern machen wir uns schon auch große Sorgen. Wir verstehen den Infektionsschutz. Gleichzeitig, je länger die Pausen in den Schulen sind, desto mehr haben Kinder halt auch eine Möglichkeit, Normalität zu leben und Kontakte zu haben, weniger. Insofern ist es hier wirklich schwierig, eine Balance zu finden. Aber gerade Kinder, die vielleicht zu Hause auch massive Konflikte erleben oder Gewalt erleben, die brauchen Menschen außerhalb, an die sie sich auch in ihrer Not wenden können.
Gerade diese Kontaktvermeidungssituation, also vielleicht Kinder, die ängstlich sind, die auch negative Erfahrungen gemacht haben in der Begegnung mit Gleichaltrigen, die werden ja dann bedient in diesen Ängsten. Das ist das, worauf Sie ja wohl auch anspielen, so verstehe ich das, dass eben halt diese Kontaktvermeidung dann noch unterstützt wird durch diese Gesamtsituation.
Genau, früher hätte man mit dem Begriff Krankheitsgewinn gearbeitet, also dass es sich lohnt, sich krank zu fühlen. Im Moment ist es ganz, ganz schwierig, diese Kinder, die Schulvermeidungstendenzen haben, zu motivieren, wieder in die Schule zu gehen. Und sie können uns auf jeder Ebene austricksen, weil sobald sie sagen, ich verspüre ein Kratzen im Hals, dann steht das ganze System still. Und das hat für ängstliche Patienten, für depressive Patienten in diesem Jahr dazu geführt, dass wir teilweise sehr viel massiver intervenieren müssen, dann auch stationär aufnehmen müssen, weil die anderen Systeme eigentlich gar nicht mehr an diese Patienten rankommen. Das heißt, wir verpassen auch Interventionschancen, die wir sonst im ambulanten Bereich haben durch Psychotherapie, weil die Rahmenbedingungen in diesem Jahr so schwierig sind.
Das heißt, auf der Station müssen Sie dann diese Situation des Kontaktes und der Herausforderung in Anführungszeichen künstlich schaffen. Das ist dann die Chance.
Ja, wir schaffen das eigentlich nicht künstlich, sondern wir haben ja auch eine hochaktive Klinikschule. Sie waren ja mal bei uns
ja,
zu Besuch,
genau,
haben das gesehen. Und die Klinikschule, die unterstützt wirklich diese Rückfindung in den Alltag, weil wir wirklich schulische Belastung vor Ort auch in kleinen Gruppen machen können und dadurch den Kindern ermöglichen können, überhaupt wieder in die Realität einzusteigen.
Sie haben jetzt eben die Klinik auch erwähnt, die Situation, die jungen Patientinnen und Patienten, die bei Ihnen sind. Können Sie da vielleicht einige Beispiele, vielleicht ein, zwei Fallbeispiele mal nennen, vollkommen anonymisiert natürlich, die das verdeutlichen auch, welche besondere Situation da besteht. Sie haben schon von Depressionen gesprochen, von Ängstlichkeit, also Angst als Symptom von Depressionen. Gibt es da vielleicht noch ein, zwei Fälle, die Ihnen einfallen, die ganz typisch sein könnten, dass das verdeutlicht wird?
Naja, alle Schulprobleme waren in diesem Jahr zunächst weniger aufgetreten, weil halt Schule ausgefallen ist und keine Leistungskontrollen waren. Insofern war teilweise in manchen Familien ein Aufatmen. Wir hatten aber auch manche Familien, die mit sehr, sehr schwierigen Kindern rund um die Uhr allein waren, die zu Hause versuchten, Homeoffice zu gestalten. Wenn Sie sich dann vorstellen, ein Kind mit einem hyperkinetischen Syndrom, sozusagen ein Zappelphilipp, der die ganze Zeit unruhig ist in einer 60 Quadratmeter Wohnung, wo die ganze Familie ist, dann wird das schon zu einer riesigen Belastung. Und insofern sind manchmal Situationen eskaliert, die wir sonst eigentlich in einem ambulanten Setting angehen können. Was wir auch bedauert haben, ist, obwohl wir Videokontakte gemacht haben, um bei den Patienten zu bleiben, Videotherapie ja auch ermöglicht wurde sehr früh in diesem Jahr. Die Einschätzung von Suizidalität braucht meines Erachtens doch wirklich persönliche Kontakte. Und häufig sind in diesem Jahr Vorstellungen beim Arzt und Psychotherapeuten vermieden worden, weil man Angst hatte vor Ansteckung. Und da haben wir teilweise Eskalationen gesehen, Verzweiflungen gesehen, wo es schon konkrete Selbstmordpläne auch gab, wo man hätte früher intervenieren sollen. Insofern ist es auch ganz wichtig, dass man neben diesem Krisenbewusstsein auch im Blick behält, dass andere Krisen, psychische Krisen weitergehen, chronifizieren können. Das beobachten wir in diesem Jahr, dass vieles ganz prekär und schwierig wird, dass junge Menschen mit Psychose sich zu Hause zurückziehen, die Läden herunterlassen, gar nicht mehr rausgehen und keinen kümmert das. Ja? Und hier müssen wir aufpassen, dass nicht Probleme, mit denen wir eigentlich umgehen können, chronifizieren.
Also es ist in der Kinder- und Jugendmedizin, also die Psychiatrie, die Kinder- und Jugendpsychiatrie als ein Teil dieses großen Bereiches, ist es genauso wie in der Erwachsenenmedizin dann offenbar bei akuten und chronischen Erkrankungen, die dann verschleppt werden, auch aus Angst vor Kontakt im medizinischen Bereich.
Naja, Sie müssen sich vorstellen, bei uns ist, wenn man in die Ambulanz geht, wird man zuerst befragt nach Corona, man muss gesund sein, man kommt mit Maske, der Aufwand ist riesig, auch die Schwelle, die Patienten überwinden müssen, um zu uns zu kommen. Und das führt halt eben dazu, dass Dinge verpasst werden. Während des ersten Shutdowns, wir betreiben ja auch die medizinische Kinderschutz-Hotline, die bundesweit für Ärzte erreichbar ist und andere Heilberufe, ist zunächst die Anzahl der Meldungen auf 70% zurückgegangen, weil gar niemand mehr zu den Kinderärzten kam. Als dann wieder der erste Lockdown gelockert wurde, schossen die Zahlen über das ursprüngliche normale Maß hinaus. Ich denke, das war dann auch gerade so ein Rebound-Effekt, ein Effekt, dass sich mehr gemeldet haben, weil dann eben durch die Kontakte wieder auch Schutz und Hilfe möglich war. Da sehen wir, wie vernetzt wir sind und wie wir eigentlich verschiedene Personen brauchen, um Kinder und Familien zu unterstützen.
Inwiefern sorgt Sie jetzt die Dauer dieser Pandemie und auch natürlich die Dauer eines Teil-Lockdowns auch härterer Maßnahmen, die da möglicherweise auch noch kommen könnten?
Ja, ich glaube, das ist deutlich, dass wir uns alle Sorgen machen. De facto können wir ja aber nichts daran ändern. Das heißt, wir müssen mit den neuen Situationen, mit den neuen Nachrichten aus England, mit all den Daten, die Forschung dann auch laufend liefert, immer wieder versuchen, uns unseren Reim darauf zu machen, wie wir die nächsten Wochen gestalten und auf Sicht fahren. Und das ist ja das, was ich eingangs zu den Familien sagte. Was ganz wichtig im Moment ist, ist auf der einen Seite teilweise eher unvorsichtige Jugendliche, obwohl das auch ein Vorurteil ist, was ich nicht so stehen lassen will, daran zu erinnern, selbst wenn es dich vielleicht nicht so gefährden würde, kannst du andere gefährden. Sehr viele Jugendliche gehen extrem vorsichtig damit um. Ja? Aber da zu vermitteln zwischen den Interessen unterschiedlicher Generationen und vor allem noch Geduld zu entwickeln, wo einem selber das Ganze langsam unglaublich auf den Geist geht. Das ist, glaube ich, die schwierige Herausforderung, die Familien in diesem Jahr bewältigen müssen.
Ein Punkt möge noch angesprochen sein vor den Nachrichten jetzt. Mitglieder des Familienbeirats publizieren auch in der FAZ in loser Folge mit Essays. Und da geht es in einem Beitrag auch zum Beispiel um das Thema Familienbild. Was wird eigentlich jetzt durch diese geforderte Konzentration, also engste Familie und dergleichen, die Konzentration auf wenige Kontakte und Begegnungen, erst recht ja unter dem Weihnachtsbaum, was für ein Familienbild wird da gefördert? Da ist dann die Rede von einem sehr überkommenen und traditionellen Familienbild, was eigentlich der heutigen Wirklichkeit auch des Einwirkens aus den verschiedensten Seiten, soziale Umgebung im weitesten Sinne, auf einen Heranwachsenden nicht gerecht wird.
Ja, Familie ist ja mehr und eigentlich auch eine Hintergrundfolie für unsere Entwicklung. Und in der jetzigen Situation wird Familie eigentlich fast mit dem Haushalt gleichgesetzt mit Kernfamilie. Und der Haushalt hat so eine Bedeutung wie wahrscheinlich zum letzten Mal zum Ausgang des Ancien Regimes vor der Französischen Revolution, wo alle zusammen waren. Aber da waren das riesige Haushalte, die dann auch wieder binnendifferenzierte Strukturen haben. Wir konzentrieren uns jetzt auf 3, 4, 5 Personen. Und das ist, Familie ist eigentlich mehr. Und wie man diese anderen Beziehungen erhalten kann, die Frage stellt sich gerade zu Weihnachten, weil wir natürlich bei solchen Festen ja auch unsere ganzen Erinnerungen an Familie haben, die dann auch wieder mit Enttäuschungen, mit Beziehungswünschen, mit Konkurrenzen und Konflikten, die teilweise auch totgeschwiegen werden, gerade in solchen Stunden wieder aktiv werden.
Und wie ist es jetzt? Chats, Video und so weiter kann eine ganze Menge sicherlich erhalten, aber die Empathie, Gefühle und so weiter, bleibt da etwas auf der Strecke?
Da bleibt sicher was auf der Strecke, aber ein Kontakt per Videochat ist immer noch besser als kein Kontakt. Und ich würde das auf jeden Fall empfehlen, wenn es irgendwie geht, Videokontakte aufrechtzuerhalten, dass die Enkel die Großeltern sehen können und dass man einfach die technischen Möglichkeiten, die heute da sind, auch nutzt.
Unser Schwerpunktthema unterm Weihnachtsbaum, Kinderkrisen, Corona. Und Mittelpunkt bis 11 Uhr, Antworten unseres heutigen Experten auf Ihre Fragen. Professor Jörg Fegert ist ärztlicher Direktor der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie in Ulm, sowie auch Präsident der Deutschen Traumastiftung und Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats für Familienfragen. Doch zunächst die aktuellen Meldungen aus der Medizin, und zwar zu folgenden Themen. Nachgehakt, aktuelle Entwicklung rund um das Coronavirus und Impfung gegen Corona. Worauf müssen Allergiker achten? Gestern hat die Europäische Arzneimittelbehörde EMA für den Impfstoff von BioNTech und Pfizer eine bedingte Zulassung empfohlen. Daraufhin hat die EU-Kommission die Genehmigung erteilt. Jetzt kann also der Impfstoff ausgeliefert und verteilt werden. In Deutschland beginnen die Impfungen am 27. Dezember. Klar ist, am Anfang gibt es nicht genug Impfdosen. Bis breite Bevölkerungsteile das schützende Vakzin bekommen, werden noch Monate vergehen. Aber wie sieht die Situation im Ausland aus? Zumindest in den Ländern, die schon jetzt ihre Impfprogramme umsetzen. Korrespondentinnen und Korrespondenten des Deutschlandfunks berichten aus den USA, aus Israel und aus Großbritannien.
Auf die Covid-19-Impfung haben in Großbritannien zunächst nur über 80-Jährige, das medizinische und das Pflegepersonal in Heimen Anspruch. Bis zu 500.000 Menschen sollen den Pfizer-BioNTech-Impfstoff in den letzten 15 Tagen gespritzt bekommen haben. Das ging zunächst nur in Krankenhäusern. Die Hausarztpraxen kamen erst später dazu. Der Grund: Der Pfizer-Impfstoff ist schwer zu handhaben. Er muss auf minus 70 Grad heruntergekühlt werden. Aufgetaut ist er nicht lange haltbar. Die niedergelassenen Ärzte haben nur normale Kühlschränke. Außerdem sind sie es, die in den Altenheimen impfen. Und dahin muss das Vakzin auch noch einmal transportiert werden. Die Hausärzte hoffen deshalb besonders, dass bald auch der in Oxford entwickelte AstraZeneca-Impfstoff zugelassen wird. Aber die Tests laufen noch. Auf AstraZeneca hoffen die Briten auch, weil nur damit die geplanten Massenimpfungen in umgebauten Sportstadien oder großen Konferenzzentren losgehen können. Zu ihnen sollen zigtausende Bürger auf einmal per Brief oder Mail eingeladen werden. Der britische Gesundheitsdienst rechnet damit, dass bis Ende 2021 25 Millionen Menschen geimpft sind. Das sind nicht mal die Hälfte aller Briten. Immerhin wären dann aber die meisten Briten über 50 gegen das Virus geimpft. Jeder von ihnen braucht allerdings 2 Dosen der Impfstoffe, die gegenwärtig auf dem Markt sind, sonst wirken sie nicht. Nach den Alten, Pflegern und dem Gesundheitssystem sind Risikopatienten die nächsten in der Reihe. Danach kommen alle anderen dran, je älter, desto früher. Großbritannien hat 40 Millionen Pfizer-Dosen und 100 Millionen von AstraZeneca bestellt, außerdem 227.000 Impfdosen anderer Hersteller. Das würde ausreichen, um das Land durchzuimpfen. Noch ist allerdings nur das BioNTech-Vakzin zugelassen und Pfizer hat Lieferschwierigkeiten.
In Israel gibt es 4 gesetzliche Krankenkassen. Die betreiben Gesundheitszentren im ganzen Land. Diese vergleichsweise effiziente Struktur bietet nun große Vorteile bei den Impfungen. Die Kassen kontaktieren bereits erste Patientinnen und Patienten per SMS, dass sie sich impfen lassen können. In Impfzentren im ganzen Land. Große Teile der Infrastruktur sind wegen der Gesundheitszentren schon da. Als erster Israeli wurde am Samstagabend Premierminister Benjamin Netanyahu regulär geimpft. Im Vergleich zu Ländern wie Deutschland soll die Corona-Schutzimpfung gleich zu Beginn relativ vielen Menschen zur Verfügung stehen. Alle Israelis über 60 Jahre können sich impfen lassen. Ebenfalls Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitssystem. Kurz danach sollen Patientinnen und Patienten mit hohem Risiko folgen, etwa Diabeteskranke. Geimpft wird zunächst mit den Impfstoffen von Pfizer-BioNTech sowie Moderna. Ein israelischer Impfstoff wird noch getestet und ist noch nicht zugelassen. Etwa 500 bis 600.000 Impfstoffdosen sind laut Schätzungen bereits in Israel, bei etwa 9 Millionen Einwohnern. Israels Regierung verspricht, dass laufend Nachschub ins Land kommt und verweist auf Vereinbarungen mit Pfizer und Moderna. Die Regierung plant, dass bereits im April 60% der Bevölkerung geimpft sind. Dann soll eine Rückkehr zu etwas Normalität möglich sein. Israel plant, Impfpässe auszustellen. Damit, so der Plan, dürfen Bürgerinnen und Bürger wieder ins Konzert gehen oder in ein Restaurant. Und falls die Geimpften in Kontakt mit einem Covid-19-Infizierten kamen, entfällt die Quarantänepflicht.
Die Hoffnung kommt in kleinen Dosen, so überschrieb die New York Times einen Artikel über die Erwartungen in den USA an den Impfstoff gegen das Coronavirus. Seit Montag vor einer Woche wurden 500.000 Dosen des Pfizer-BioNTech-Vakzins an 600 Zentren in allen Bundesstaaten verimpft. In der ersten Welle sind dies fast ausschließlich Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, die selber bestimmen, wer zuerst geschützt wird. Nach der Notzulassung für den Moderna-Impfstoff am Freitag stehen nun zusätzlich 5,9 Millionen Dosen für 3.285 Impfzentren im gesamten Land zur Verfügung und noch einmal 5,9 Millionen Impfdosen für die erforderliche zweite Impfung Wochen danach. Die Menge reicht nicht aus, um sofort alle hochgefährdeten Mitarbeiterinnen in Krankenhäusern und Pflege sowie Bewohnerinnen von Alten- und Pflegeheimen zu impfen. Die Verteilung der Impfstoffe verläuft schwieriger als erhofft und immer noch will sich fast jeder zweite US-Bürger nicht impfen lassen. Bislang gab es keine Impfkampagne, aber es müssten sich 75-80% der US-Bürger impfen lassen, damit irgendwann im Sommer Herdenimmunität erreicht werde, sagte der Seuchenexperte Dr. Anthony Fauci. Um Sorgen vor Nebenwirkungen und Gerüchten über den Impfstoff entgegenzuwirken, ließen sich Vizepräsident Mike Pence und die Spitzen des US-Kongresses am Freitag vor Kameras impfen. Joe Biden wird diese Woche folgen. In Kanada erhalten bis Ende Dezember 124.500 Menschen in 14 Impfzentren das Pfizer-BioNTech-Vakzin. Die Provinzen legen fest, wo und wer geimpft wird. Empfänger sind auch in Kanada hochgefährdetes medizinisches und Pflegepersonal in Krankenhäusern sowie Pfleger und Bewohnerinnen von Alten- und Krankenheimen. Die Regierungen der Territories im Norden Kanadas, wo viele Inuit leben, entschieden, auf den Moderna-Impfstoff zu warten. Die Ultrakühlung des Impfstoffes von Pfizer ist in den entlegenen Gegenden zu schwierig. Die Territories werden dafür in der zweiten Impfwelle im Dezember vorrangig behandelt. Die Verträge mit den unterschiedlichen Herstellern geben der kanadischen Regierung Optionen auf 4 Impfdosen pro Bürger. Bis September sollen alle Kanadier geimpft werden können.
Aus den USA und Kanada berichtete Doris Simon, aus Israel Benjamin Hammer und aus Großbritannien Christine Heuer. Ja, und in Großbritannien ist es gleich zu Beginn der Corona-Impfkampagne zu Auffälligkeiten gekommen. Bei 2 Mitarbeitern des staatlichen Gesundheitsdienstes, NHS, die sich haben impfen lassen, kam es zu schweren allergischen Reaktionen. Beide waren offenbar Allergiker. Sie hatten einen Notfallpen mit Adrenalin bei sich. Ein ähnlicher Fall wurde auch aus den USA berichtet. Die britischen Behörden erinnerten daraufhin die Impfzentren, niemanden gegen Corona zu impfen, der in der Vergangenheit signifikante Reaktionen auf Impfstoffe, Arzneimittel oder Lebensmittel hatte. Nebenwirkung, Allergie, wie häufig und wie relevant ist sie? Professor Christiane Bayer leitet die Klinik für Dermatologie und Allergologie an den Helios Dr. Horst Schmidt Kliniken in Wiesbaden. Sie ist häufig unsere Expertin, Ansprechpartnerin für Fragen aus der Dermatologie, insbesondere auch der Allergologie. Und ich begrüße Sie jetzt am Telefon. Schönen guten Tag, Frau Professor Bayer.
Hallo, Herr Flotow, grüßen.
Ist denn schon klar, welche Komponente im Impfstoff die allergische Reaktion ausgelöst hat? Das war ja sofort sicherlich bei den Allergologinnen und Allergologen die Suche Nummer eins.
Ja, das war ein heißes Thema. Wir gehen davon aus, dass es am ehesten das Polyethylenglykol ist. Das ist ein Emulgator und ein Lösungsmittel, was zugesetzt wird, auch um die Messenger-RNA zu schützen vor der zu frühen immunologischen Attacke, dass die Substanz lange genug wirksam sein kann.
Hat Sie das überrascht?
Es ist eine absolute Rarität, Polyethylenglykol. Es ist zwar sehr häufig im Gebrauch, also jeder von uns hat jeden Tag mehrfach Kontakt mit Polyethylenglykol.
Zum Beispiel wobei?
Ja, das ist in Kosmetika, in Rasierschaum, in all unseren Zahnprodukten, in Nahrungsmitteln, in Halstabletten, in den Präparaten, die die Gastroenterologen für die Darmspiegelung brauchen, damit der Darm rein ist, also in diesen Laxantien. Ja. Bei sehr vielen Medikamenten, auch sehr hilfreichen Medikamenten wie bei Chemotherapeutika ist es beigesetzt und da wird der Ausdruck dann Pegylierung, also Polyethylenglykolierung verwendet. Das ist ein übliches Vorgehen bei komplexen Medikamenten.
Und wie häufig, also der Kontakt ist ja dann wohl fast jeden Tag, wie Sie das beschreiben.
Ja.
Wie häufig sehen Sie denn Allergien und welcher Allergietyp ist es dann, den Sie da sehen?
Am gefürchtesten bei Impfungen ist die anaphylaktische Reaktion. Die ist normalerweise extrem selten. Also zum Beispiel bei der Grippeimpfung eine anaphylaktische Reaktion zu einer Million Impfdosen. Das Polyethylenglykol ist Gott sei Dank ein extrem seltenes Allergen. Also bei all den Menschen, die diese schlecht schmeckenden Dinge zu sich nehmen mussten, um den Darm zu reinigen, also diese Laxantien, da gibt es eine Sammlung von der FDA, die Food and Drug Administration in den Staaten, die über 10 Jahre gerade mal 50 Allergiker gesammelt hat.
Bei vielen Millionen Anwendungen dann vermutlich.
Ja, ja.
Sie haben die Influenza-Impfung dort genannt. Ist da das auch drin?
Nee.
Ach so.
Es gibt unterschiedliche Zusatzstoffe, also Rinderserumalbulin oder das Gelatine oder Eibestandteile in der Gelbfieberimpfung zum Beispiel oder das Aluminium. Das wären alles Zusatzstoffe in Impfungen, die aber nicht enthalten sind in dem neuen Impfstoff.
Was tun, sprach Zeus. Sie kennen den Spruch.
Ja.
Also ich lese mal nochmal die Empfehlung dort der britischen Behörden. Also keiner soll sich da impfen lassen, der signifikante Reaktionen auf Impfstoffe, Arzneimittel oder Lebensmittel hatte. Also ich habe Arzneimittelallergie. Geht nicht oder geht nicht? Doch, geht ja doch.
Weil natürlich. Also es geht jetzt nicht darum, dass jeder, der auf Gräserpollen Hausstaub allergisch ist, das sind auch Allergiker, das ist überhaupt kein Problem mit der Impfung. Auch der Erdnussallergiker kann geimpft werden, auch der Wespengiftallergiker. Das sind alle Menschen, die signifikante Reaktionen erlebt haben, insbesondere Erdnuss und Wespe. Die haben dann ein sogenanntes Notfallset, den Pen, den Sie eben erwähnten, bei sich. Alle, die also wissen, auf was sie anaphylaktisch reagiert haben, Wespe, Erdnuss, dürfen ohne Sorge die Impfung haben. Vorsichtig sollten die sein, das sind sehr, sehr wenige, bei denen man nicht herausfindet, was eigentlich das Allergen war, die aber trotzdem diesen Notfallpen mit sich führen. Und die sollten dann vielleicht in die Abklärung gehen nochmal.
Wenn Menschen nun Sorgen haben, dass sie vielleicht doch eine Allergie, diese sehr, sehr seltene auf Polyethylenglykol haben könnten, was können die machen?
Auf den nächsten Impfstoff warten,
so.
Der ohne Polyethylenglykol ist.
Also weiß man das schon von Moderna?
Das weiß ich noch nicht.
Ja, aber da kann man warten. Es gibt ja verschiedene und da wird es bestimmt welche geben dann. Aber kann man, die Frage zielte in die Richtung, ob man einen allergologischen Test machen kann darauf.
Ja, also Polyethylenglykol kann getestet werden. Das ist das übliche Vorgehen mit der Testung an der Haut und dann im Anschluss die Expositionstestung, wie das im wirklichen Leben denn aussieht.
Wenn man mal nachforscht, was überhaupt Impfen angeht und Probleme, man kann ja auch aus ganz anderen Gründen mit bestimmten Impfungen auch Probleme haben, dann findet sich immer der Hinweis, dass man doch einen Impfversuch auch unternehmen kann unter bestimmten Vorsichtsmaßnahmen. Wie sieht denn ein solcher Impfversuch unter diesen besonderen Voraussetzungen aus?
Ja, bei den sehr stark eye-sensibilisierten Menschen, die zum Beispiel Gelbfieberimpfung Sorge haben, sich da impfen zu lassen, da kann man dann stationär unter Aufsichtsbedingungen fraktioniert die Impfung geben, also in kleinen Teilen mit immer 30 Minuten Abstand und so eine Impfung durchführen. Für das Polyethylenglykol gibt es da kontroverse Daten. Es gibt ja auch Schemata, wo antiallergisch prämediziert wird, also wenn jemand weiß, ich vertrage kein Kontrastmittel, dann gibt man eben Cortison und Antihistaminika vorher, damit es dann zu keinem Zwischenfall kommt. Das ist versucht worden bei einigen wenigen Polyethylenglykolallergikern und hat dann nicht funktioniert. Deshalb meine Empfehlung, auf die nächste Impfung zu warten.
Okay, auch da ist natürlich interessant zu überlegen, warum das nicht funktioniert hat, aber da ist auch noch keine Antwort drauf gefunden. Bei denen.
Ja,
also
ja,
das, genau. Das ist noch offen, da ist das Fragezeichen. Gut, also wir verfolgen das ja hier im Deutschlandfunk auch, sind da ganz nah dran, auch mit unserer Sendereihe Forschung aktuell, täglich aktuell, da die Situation. Und wir werden dann besonders auf die Bestandteile auch der nächsten Impfstoffe schauen. Vielen herzlichen Dank zunächst einmal für diese Einordnung an Professor Christiane Beierl. Sie leitet die Klinik für Dermatologie und Allergologie an den Helios Dr. Horst-Schmidt-Kliniken in Wiesbaden. Einen schönen Tag noch nach Wiesbaden. Und damit zurück zu unserem Schwerpunktthema unterm Weihnachtsbaum, Kinderkrisen, Corona. Professor Jörg Fegert, ärztlicher Direktor der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie Ulm, ist unser Experte, heute hier nicht im Studio, zugeschaltet aber aus Ulm. Und wir versuchen, die Fragen vorher hin und her zu schicken und zu diskutieren. Leider gibt es ein kleines technisches Problem, aber es gibt zum Glück überhaupt kein technisches Problem mit unserem ersten Hörer, der sich hier einbringt zu diesem Thema, aus Mendig nämlich. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag, guten Morgen. Gernot Korn, grüß Sie.
Grüß Sie, Herr Korn.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ihre Anmerkung oder Ihre Frage, bitte.
Ja, meine Anmerkung zu dem Großthema, wie, was passiert eigentlich mit unseren Kindern derzeit? Ja? Hier muss man natürlich differenzieren. Erstens, was mit unseren Kindern und Jugendlichen derzeit passiert, ist eine Katastrophe. Ja, ich kann nicht von dem Bereich sprechen, wo die Katastrophe wirklich katastrophal ist. Ich sage mal, in dem Drittel der Gesellschaft, wo es ohnehin, sage ich mal, Herausforderungen gibt, vielleicht mit schulischen Leistungen, mit sportlichen Leistungen, mit einem Überblick, was digitale Endgeräte und der Nutzungszeiten anbelangt. Ja, ich rede sozusagen aus meinem Mikrokosmos. Ich habe selber drei Kinder, drei Jungs, 8, 9 und 11 Jahre alt, die sehr gut in der Schule sind, die fantastische sportliche Leistungen erzielen, denen es nach meinen Augen an nichts fehlt, die auch in der Corona-Krise nur Einsen geschrieben haben. Aber, und jetzt kommt mein Punkt, und ich schätze, der ist an anderen Ecken noch viel gravierender. Meine Kinder haben derzeit gar keinen Sportunterricht, ja, gar keinen in der Schule, nicht mehr. Sie haben kein Handballtraining, 2 bis 4 Stunden Handballtraining fehlen, 6 bis 8 Stunden Tischtennistraining fehlen, pro Nase, ne, und Woche. Da passiert was, die sozialen Kontakte mal ganz außer Acht gelassen. Das heißt, wir vernachlässigen hier eine Generation von Kindern und Jugendlichen, die nicht mehr in der Lage sind, im Zweifelsfall ihre schulischen Leistungen weiter aufzubauen oder zu toppen, ihre sportlichen Leistungen. Und da passiert noch am allermeisten, weil jeder, der sich mit Sport auskennt, ich bin selber Amateur-Handballtrainer, wenn Sie ein Kind zwischen 8 und 12 Jahren ein halbes Jahr nicht trainieren lassen, was passiert denn dann? Wird da später ein Leistungssportler draus? Sind das die Leistungssportler-Geschichten? Ich glaube nicht. Das andere Thema, was sich dann nahtlos anschließt, ist die Zeit der digitalen Endgerätenutzung. Ich habe wirklich versucht und gekämpft, um meinen Kindern und meiner Familie ein Szenario zu ermöglichen, das heißt 1,5 Stunden Handynutzung zum Beispiel in der Woche pro Nase. Ja, das mag für den einen oder anderen wenig sein. In der Corona-Krise sind da teilweise 2 bis 3 Stunden draus geworden. Und ich kann Ihnen sagen, das Sozialverhalten meiner Kinder hat sich massiv verändert. Hm. Und leider nicht immer zum Besseren.
Herr Korn, das ist doch vielleicht ein Punkt, an der Stelle schon mal Professor Fegert einzubinden und ihn nach der Einschätzung und Bewertung zu fragen.
Ja, ich kann dem Hörer an vielen Punkten zustimmen. Wir machen uns große Sorgen, dass diese Schere zwischen gut geförderten Kindern und Kindern, die mehr Unterstützung brauchen, immer weiter auseinandergeht. Und natürlich ist es so, dass im Moment Kinder in ihren Hobbys nicht gefördert werden, sowohl im Sport, singen im Chor ist im Moment auch kaum möglich, spielen im Orchester. Hier wird im Moment was verpasst und geht was verloren und das wird sich auch noch länger hinziehen. Die Sorge mit dem Digitalen, die würde ich ein bisschen relativieren, weil das Wichtige ist, dass man darüber im Gespräch bleibt, dass es nicht ausufert. Aber dass jetzt andere Regeln herrschen müssen als zur normalen Zeiten, das finde ich ist auch logisch. Und da sind Kinder teilweise auch sehr, sehr kreativ. Neulich habe ich eine Situation mitbekommen, wo mehrere Mädchen im Alter ihres ältesten Sohns, wenn ich es richtig mehr gemerkt habe, gemeinsam auf einem offenen iPad Weihnachtsbasteleien gemacht haben. Im Hintergrund brannte die Kerze. Sie haben sich alle gemütlich was zu trinken gemacht und haben gemeinsam gebastelt, weil man nicht zusammen basteln konnte. Das finde ich unglaublich kreativ und ist auch was Soziales. Also das Gerät an sich quasi ist nicht des Teufels, sondern es geht darum, was man darauf macht, ob man spielt, ob man noch Sozialkontakte hat oder nicht. Und ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, jetzt gerade in der Situation Sozialkontakte zu fördern und gerade auch bei Jugendlichen, Herr Flotow, Sie haben es vorhin angesprochen, das ist ja auch eine Entwicklungsphase, wo man sich ein bisschen von den Eltern abgrenzt, eigenen Werte und Normen entwickelt. Jugendlichen in der Situation, wo man so eng aufeinander sitzt, auch den Freiraum zu geben, sich mal in ihr Zimmer zurückzuziehen, die Tür zuzumachen, nicht von Geschwistern gestört zu werden und dann mal mit Freunden zu chatten und vielleicht auch über die ganze Situation abzulästern.
Zunächst einmal an den Hörer, Herrn Korn, aus Mendig nochmal herzlichen Dank für diese Eindrücke. Er hat noch, ich sehe das hier in der Liste von unserem Telefonteam, auch einen Aspekt nochmal akzentuiert, auch im Vorgespräch, nämlich das Potenzial, was da ist. Er hat es ja beschrieben, versauert. Das ist das sportliche Potenzial, was er beschrieben hat. Sie haben eben auch genannt, dass es ja eben auch andere Talente gibt, die ja auch eine bestimmte offene Zeit haben, wo die entwickelt werden können. Befürchten Sie da tatsächlich, dass da etwas auf der Strecke bleiben kann dann? Also Chor zum Beispiel, Musik. Man kann alleine musizieren, man kann alleine singen, aber da, wo Gemeinschaftserlebnisse zwingend notwendig sind, sonst kann man nicht gemeinsam musizieren und wo diese Interaktion auch besteht und auch etwas entwickelnd und Sozialisierendes hat, da könnte doch was verloren gehen.
Da geht sicher derzeit einiges verloren. Die Frage ist, wie stark sich das kompensieren lässt. Wir wissen auch von manchen Sportlern, wenn sie wegen einer Fraktur pausieren müssen, wie erstaunlich gut manche dann danach zurückkommen, wenn Dinge vorher geübt waren und gut angelegt waren. Was mir wichtig ist, die Situation ist jetzt so, wie sie ist. Wir können sie ja nicht ändern. Wir können natürlich böse sein mit dem Coronavirus und sagen, du nimmst unseren Kindern ein Jahr und du nimmst unseren Kindern Entwicklungschancen. Das wird aber trotzdem alles nichts ändern. Deshalb, es geht darum, wie kann man möglichst viel von diesen Dingen pflegen, aufrechterhalten, um dann hinterher ein Aufholen zu ermöglichen. Was wir sicher nicht haben für diesen Bereich, ist enge, sensible Phasen, wie wir sie aus der Entwicklungspsychologie kennen, zum Beispiel für den Spracherwerb beim Kleinkind, wo, wenn Kinder wirklich isoliert aufwachsen, wie die Wolfskinder oder in manchen Fällen, die wir sehen, mit extremer Vernachlässigung, wo einfach Phasen verpasst sind, wo ein Nachholen nicht mehr möglich ist. Das, was jetzt gelaufen ist in diesen 1,5 Jahren mit einem etwas lockereren Sommer und dem schwierigen Winter, das wird in irgendeiner Weise aufholbar sein. Und viele Jugendliche werden auch Dinge gelernt haben, die sie für ihr Leben brauchen können.
Damit aber nochmal auch abschließend Dank an Herrn Korn aus Mendig, denn ich habe noch eine andere Frage vor den Nachrichten, die finde ich sehr interessant, die uns hier durchgegeben wurde. Der Sohn von einer Hörerin wurde während der Pandemie von einer Sekte angesprochen. Wie können psychologisch anfällige Jugendliche vor solchen Dingen bewahrt werden? Sekten, heißt es da, haben während Lockdown ein leichtes Spiel.
Ja, wir wissen ja auch, dass Verschwörungstheorien zurzeit ein leichtes Spiel haben. Es ist für viele Leute extrem schwierig, sich einen Reim auf eine Situation zu machen, die wir nicht kannten und von der sie sich nicht vorstellen können, dass das biologisch entstanden ist. Deshalb sind auch solche Informationsblocks, wie Sie sie gerade in der Sendung hatten, die uns einfach objektiv Informationen über das Impfen geben, die uns vorbereiten, dass möglichst viele zur Impfung gehen, das ist, glaube ich, im Moment ganz, ganz zentral. Wir müssen mit Jugendlichen darüber sprechen. Wir brauchen eine Diskussion, auch über die Fragen, je mehr man quasi geneigt ist, Welterklärungsmodelle zu haben, die alles aus einem Punkt erklären, desto mehr besteht eigentlich die Gefahr, dass da junge Menschen und auch Menschen jeglichen Alters abdriften.
Ist das auch eine Lernerfahrung, die wir da allesamt intensiv im Moment machen, dass wir eben halt auf ganz viele Fragen, die wir ja sehr sinnvoll stellen können, aber keine Antwort kriegen im Moment? So wie auf das Polyethylenglykol, wogegen man vorbeugend nichts hinkriegt.
Das ist halt unser, wir sind ja Wissenschaftler auch als Hochschullehrer und Medizinprofessoren und wir bauen auf Evidenz auf Wissen, was in Studien überprüft wurde. Und zu dieser Situation haben wir noch keine Studien und das Wissen tröpfelt Moment um Moment herein. Die Politik muss aber jetzt Entscheidungen treffen.
Gleich geht's auf die Nachrichten zu. Ich nenne nochmal die Telefonnummer 00800 4464 4464. Unser Schwerpunktthema heute unter dem Weihnachtsbaum: Kinderkrisen und Corona. Unser Schwerpunktthema unterm Weihnachtsbaum: Kinderkrisen, Corona. Weihnachten wird dieses Jahr bei vielen anders sein als sonst und die Feiern werden auf jeden Fall kleiner ausfallen. Reisen quer durch die Republik, der Besuch bei Verwandten, viele verzichten diesmal drauf, auch um Verwandte oder Freunde nicht unnötig zu gefährden. Damit fallen aber auch viele Rituale, viele Gewohnheiten aus und die Frage ist, wie umgehen mit der neuen, ungewohnten Situation. Dr. Wolfgang Schwachula war Chefarzt einer psychiatrischen Abteilung. Er ist von Hause aus also Psychiater, er ist aber auch Internist, Psychotherapeut und Facharzt für psychosomatische Medizin in Bonn. Häufig auch unser Experte für Themen aus diesem Medizinbereich. Schönen guten Tag, Dr. Schwachula.
Guten Tag, Herr Flotho.
Feiern diesmal im engsten Kreis. Da werden natürlich zwangsläufig Menschen auch ausgeschlossen, die normalerweise dazugehören. Ist das ein großes Problem von Weihnachten in Zeiten von Corona?
Das kann für Menschen ein Problem sein, die, sagen wir es mal, sehr an traditionelle Abläufe gebunden sind. Rituale und Weihnachten ist sicherlich eins unserer gesellschaftlichen Rituale. Natürlich schafft das eine gewisse Sicherheit. Und die Frage der Zusammengehörigkeit ist für Menschen von hoher Bedeutung. Deshalb glaube ich, dass es viele Menschen gibt, die, sagen wir mal, sehr an diesen Ritualen, an diesen Traditionen gebunden sind, für die ein Feiern jetzt ohne die Familie sicherlich eine Belastung darstellt. Und deshalb ist es sicherlich ganz wichtig, da auch die Möglichkeiten der Kommunikation virenfrei sozusagen über Skype oder Zoom oder telefonisch zu nutzen, um einfach den Kontakt herzustellen.
Das wäre gleich schon die nächste Frage. Wie lassen sich denn diejenigen, die normalerweise dabei sind, Klammer auf, und auch sein wollen, Klammer zu, doch einbeziehen, und da helfen dann diese neuen Medien. Da wird dann irgendwo das iPad mit in dort hingehängt und dann angestoßen mit denen per iPad oder Video oder wie auch immer. Wie muss man sich das vorstellen?
Also ich persönlich bin davon überzeugt, dass es ganz wichtig ist, den Menschen, die man jetzt nicht in der Familie direkt aufnehmen kann, nehmen wir mal an, ältere Menschen, Großeltern, dass man denen jetzt nicht nur die dazuschaltet, das wäre aus meiner Sicht vielleicht nicht ganz geschickt, sondern deutlich macht, ihr gehört dazu, wir denken an euch, ihr seid uns wichtig. Also das sozusagen ein Stück zu intensivieren, was ja mal unter uns gesagt dann immer auch zu kurz kommt, selbst wenn man sich jetzt persönlich sieht, also nicht online, sondern in physikalischer Nähe, schiefgehen kann, wenn diese Traditionen dazu führen, dass es eigentlich nicht mehr eine lebendige Form der Begegnung wird, sondern nur noch überspitzt so ein Abklappern von traditionellen Umgängen, die ja durchaus dann auch ein Gefühl von Einsamkeit verursachen können in der Gemeinsamkeit, was ja in der Regel noch viel schlimmer ist, als wenn ich mich durch eine Krisensituation alleine bin. Das können die allermeisten Menschen akzeptieren. Das war ja auch am Anfang der Corona-Situation, dass Menschen das akzeptiert haben. Ich will damit nur sagen, also eine verbrauchte Tradition kann sehr viel stärker ein Vereinsamungsgefühl auslösen als ein lebendiger, kurzer Kontakt, der aber dann ein bisschen intensiver gestaltet wird.
Das führt zu der Nachfrage auch noch mal ganz allgemeiner Art. Nicht jeder braucht ja das Gleiche. Und Weihnachten nährt die Sehnsucht nach Nähe, Geborgenheit, Gebundenheit. Aber eben diese Sehnsucht ist eben nicht gleich ausgeprägt bei allen Menschen. Gibt es vielleicht sogar dann für die, die das gar nicht so brauchen, sich immer nur haben einbinden lassen, weil es denn eben halt dazugehört, auch neue Freiheiten durch diese Situation?
Ganz sicherlich. Das ist ja wie mit vielen traditionellen Dingen. Es gibt Fans von Traditionen, für die das ganz beunruhigend ist, wenn die Tradition aufbricht. Aber Traditionen haben immer auch diese Nebenwirkung, wenn sie irgendwann nicht mehr gelebt werden, sondern nur noch eine Abspulen von bestimmten Ritualen sind, dass Menschen sich da eher, lapidar genervt fühlen. Und für diese Menschen, die jetzt auch vielleicht mit vielen Verwerfungen, die Weihnachten ja auch hat, eben man muss schenken, man muss dieses, man muss jenes und man muss sich übertreffen an irgendwelchen teuren Dingen, was auch immer so, dass für diese Menschen das auch eine Erleichterung sein kann, mal zu sagen, ich mache das jetzt mal auf meine persönliche Variante und wenn es ist, ein bisschen sich zurückziehen, die Ruhe genießen, abschalten, so mal so für sich selber ein bisschen zu sein, für die ist das sicherlich vorteilhaft, es sei denn, man würde der Gesellschaft überstülpen, aber Weihnachten gilt nur dann, wenn man irgendwie zusammen unter dem Weihnachtsbaum sitzt. Das, glaube ich, wäre an der Stelle ganz wichtig, dass jeder auch seine Freiheit haben darf, das mal so zu gestalten, wie er es denn für sich positiv findet.
Dieser Zwang eigentlich, da irgendetwas auch dann anderen mitteilen zu können, ich bin da und da, gilt ja auch dann für den letzten Tag des Jahres. Ich weiß, dass so im spanischsprachigen Raum ist, dann muss man unbedingt irgendwie feiern, man geht unbedingt in Restaurant, wo Monate vorher schon was bestellt wird und die allererste Frage, die man sich stellt, ist, was macht man am letzten Tag des Jahres? Da ist ja ein unheimlicher Druck auch dahinter. Da haben doch manche auch drunter gelitten dann, so was Sie eben auch schon beschrieben haben oder angedeutet haben.
Ja, ich denke, es könnte durchaus sein, dass auch mal ein anders gefeiertes Fest durchaus mal hinterlässt das Gefühl, okay, vielleicht können wir auch mal an den Ritualen ein bisschen schrauben. Vielleicht sind wir auch gefangen daran. Ne? Es muss nicht so sein. Also ich glaube, das ist ja auch ein bisschen die Sorge unserer Gesellschaft, dass Menschen sich vielleicht daran gewöhnen könnten, jetzt sich Weihnachten nicht mit großartigen Geschenken zu übertrumpfen. Ja, für die Volkswirtschaft ein Desaster. Aber ich glaube tatsächlich, dass diese Erschütterung im wortwörtlichen Sinne, also dass Traditionen, Abläufe sich verändern müssen, auch eine heilende Wirkung hat, weil man vielleicht spürt, dass andere Dinge viel wichtiger sein können.
Und vielleicht letzter Gesichtspunkt, auch eine präventive Wirkung, dass nämlich sonst immer so im Verborgenen entstehende erlebte Zwänge und Unwohlsein, was damit verbunden sein kann, gar nicht erst auftreten.
Also ich glaube, man sollte, es gibt ja diesen etwas bösartigen Spruch, man muss Leute ja nicht gerne mögen oder lieben, nur weil sie in der Familie sind. Das ist ja manchmal auch ein Harmoniedruck, der da entsteht. Also ich weiß nicht, das kennen, glaube ich, die allermeisten Menschen aus ihrer Kindheit. Man geht mit hohen Erwartungen auch dahin und die Enttäuschungen werden ja oft ein bisschen weggedimmt. Und das sind ja Statistiken, die man belegen kann, dass bei längeren Weihnachtsfeiertagen, also jetzt Feiertage plus Wochenende, ja die Probleme, die es dann tatsächlich gibt, Gewalt innerhalb, ich will das jetzt nicht dramatisieren, aber dass da auch Nachteile entstehen können, wenn einfach die Erwartungen, die man vorher inflationär da reintut, nicht erfüllt werden können und dann eine große Enttäuschung ist, weil es einfach nicht so harmonisch funktioniert hat, wie man sich das vorgestellt hat. Und mal ganz ehrlich, Harmonie oder ein sich näher kommen lebt auch davon, dass man nicht nur Konflikte verschweigt. Also dass man durchaus auch mal miteinander offen reden kann, durchaus freundlich, verständlich, liebevoll, aber Offenheit führt zu mehr Nähe letztendlich und Harmonie als so eine Pseudo liebevolle Begegnung. Und das Leben der heute mit Patchwork-Familien, dass das ja durchaus sehr kompliziert sein kann, da miteinander einen Weg zu finden, sich harmonisch zu fühlen mit Menschen, mit denen man sonst das ganze Jahr nicht viel zu tun hat. Also ich möchte eine Lanze dafür die Menschen brechen, die sagen, naja, Weihnachten hat auch einen gewissen Ballast, den man da umschnallen muss, weil nicht alles so furchtbar harmonisch ist, wie man sich das immer vorher vorstellt.
Dankeschön für diese Einordnung. Das ist ja auch fiktional gut verarbeitet. Man braucht ja nur in einige Fernsehkanäle reinzuschauen. Da werden diese Geschichten weitererzählt. Gestern Abend die Familie Bundschuh. Das zieht sich ja schon einige Zeit durch das Programm, jetzt in diesem Falle vom ZDF. Danke für die Gesamteinordnung an Dr. Wolfgang Schwachula, Internist, Facharzt für Psychiatrie, Psychotherapie und psychosomatische Medizin in Bonn. Und da wieder zum engeren Thema zurück und am Weihnachtsbaum, Kinderkrisen, Corona. Unser Schwerpunktthema heute, Professor Jörg Fehlgart, ärztlicher Direktor der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie Ulm, unser Experte. Und wir haben eine Hörerin, und zwar aus der Nähe von Bremen. Schönen guten Tag.
Guten Tag,
Ihre Anmerkung, Frau Ziegler.
Ja, ich beziehe mich auf den Vater mit den zwei Söhnen, der es sehr bedauert, dass die Kinder keinen Sportunterricht haben, nicht in die Schule gehen können und dass sie eventuell in Rückstand geraten, was spätere Berufsaufsichten anbelangt. Ich bin eine ältere Frau von 72 Jahren. Ich finde, das ist ein Luxusproblem. Ich kann die Ängste verstehen, aber es ist einfach so, dass Eltern hier eben auch eine Verantwortung übernehmen können oder müssen, indem sie mit ihren Kindern an ihren freien Tagen oder Stunden, wenn sie nicht arbeiten müssen, in den Wald fahren, Fahrrad fahren, durch die Stadt, wenn sie in der Stadt wohnen, Fahrradrallyes veranstalten mit ihren Kindern. Es gibt so viele Möglichkeiten. Wenn man bedenkt, wie viele Kinder jahrelang oder überhaupt nicht in die Schule gehen können, dann ist das nach meinem Empfinden wirklich ein Luxusproblem. Was macht ein Jahr aus, wenn man berechnet, ein Mensch kann über 80 Jahre alt werden? Was macht dieses eine Jahr?
Mhm. Vielen Dank, Frau Sickler, für Ihre Einschätzung und Ihren Hinweis. Ich würde das gern an Professor Fehlgart geben, nämlich mit der Frage vielleicht auch dann verbunden. Es ist ja in Anführungszeichen nur ein Jahr, aber kann das unter Umständen eine sensible Phase sein, in die dieses Jahr auch fällt? Wir hatten ja eben schon noch das Thema.
Naja, wir haben ja Entwicklungsphasen, und wenn ich im Moment an die Jugendlichen denke, die eigentlich ausgehen und dort ihre ersten Freundinnen und Freunde kennenlernen, dann ist es schon ein schwieriges Jahr für eine Entwicklung im Übergang zum Erwachsenenalter, weil bestimmte Dinge quasi aufgehalten werden. Insofern sehe ich schon auch das Bedauern oder Mitleid mancher Eltern, die denken, Mensch, für mein Kind wäre es doch jetzt im Moment gerade so wichtig, mit den Freunden was unternehmen zu können und so weiter. Gleichwohl möchte ich der Hörerin gerade recht geben, bezogen auf die Lebensspanne und auch das riesige Entwicklungspotenzial, was Kinder haben, die Anpassungsfähigkeit an solche Situationen, denke ich, dass wir das nicht zu pessimistisch sehen sollten. Wir müssen hier differenzieren, und ich sehe halt das große Problem, dass wir vor ein, zwei Jahren überall über Inklusion geredet haben. Was können wir für Kinder tun, die Unterstützung, die Begleitung brauchen? Das ist gar kein Thema mehr jetzt plötzlich. Wir haben diese Kinder aber weiterhin, die ohne Unterstützung von außen kaum Teilhabe am gesellschaftlichen Leben realisieren können. Und hier müssen wir, glaube ich, ein bisschen wegkommen von der Gießkanne der Hilfen und der Zuwendung wirklich zu spezifischeren Hilfen und auch einem spezifischen Umgang mit der Situation bei denen, die wirklich Unterstützung brauchen.
Vielen Dank zunächst einmal für diese Einschätzung an die Hörerin bei Bremen. Und vielleicht nochmal auch zugespitzt auf diese besondere Situation, die manche Eltern oder alleinerziehende Elternteile auch haben können. Ich stelle mir jetzt gerade vor, Kinder von alleinerziehenden Elternteilen, die in der Schule sind, auch Ganztagsschule, sodass da die Situation des Bekümmerns tagsüber nicht in dem Maße gegeben ist, dass also Schule in Anführungszeichen weitgehend normal eine Strecke verläuft und natürlich gleichzeitig aber da das Risiko des Kontakts mit Erregern besteht für das Kind. Und Mutter oder Vater alleinerziehend dann zu Hause angesteckt werden kann. Großelterngeneration ist nicht in der Nähe oder darf auch nicht kontaktiert werden. Und dass dann eben halt so etwas passiert, Kind erkrankt nicht, keine Symptome und Elternteil erkrankt. Haben Sie von solchen Situationen auch gehört? Wo ist denn da ganz schnell das Ende der Unterstützungsmöglichkeit auch erreicht? Also ich stelle mir jetzt so eine Situation vor und das wird sicherlich gar nicht selten geben.
Ja, für die Kinder bedeutet das dann in der Regel, dass sie auch zu Hause bleiben müssen. Für die Familien ist es unmöglich, dann in der Kernfamilie zwischen Mutter und betreuungsbedürftigem Kind Quarantäne zu halten. Wie stellt man sich das in einer Zweizimmerwohnung vor? Also heißt es im Prinzip mitgegangen, mitgefangen. Es gab Überlegungen in der Bundesregierung, in der Familie, im Haushalt vorschreiben zu wollen, wie man sich separiert. Das ist in manchen Familien auch gelungen, aber in der Regel wird das nicht machbar sein. Was ich besonders schwierig fand, und das hatten wir ein paar Mal erlebt, ist, wenn Kinder positiv waren oder Elternteile positiv waren und deshalb in einer Klasse der Schulunterricht eingestellt werden musste, dass dann quasi Mobbing gekommen ist, Vorwürfe, wegen dir können wir jetzt nicht zur Schule, können wir nicht zum Sport. Und ich glaube, da müssen wir extrem aufpassen mit Schuldzuweisungen. Es kann jedem passieren, genauso wie ich appelliere, dass jeder die Regeln einhält und sich bestmöglich bemüht, keine Infektionsrisiken zu schaffen, denke ich, dürfen wir nicht Infizierte ausschließen oder denen Schuldvorwürfe machen, weil das trifft dann oft genau wieder die Kinder, die vorher schon gehänselt, gemobbt werden. Da müssen wir wirklich aufpassen, dass ein Gemeinschaftsgefühl erhalten bleibt.
Ja, jetzt gibt es eine ganze Reihe von Hörerinnen und Hörern, die jetzt ihre besondere Situation schildern, wo vielleicht das, was schon allgemein formuliert worden ist, noch einmal fokussiert werden kann auf den Einzelfall. Zum Beispiel schreibt eine Hörerin, ich bin Mutter eines 14 Monate alten Kindes. Anfang des Jahres habe ich noch viele Mutter-Kind-Kurse besucht. Seit dem Sommer haben wir das aufgrund der aktuellen Situation, haben wir uns sehr isoliert, auch weil wir Personen mit Lungenvorerkrankungen in der Familie haben. Leider hat mein Kind aufgrund dieser Situation kaum Kontakt zu anderen Kindern und nun macht sich die Hörerin Gedanken, ob diese Isolation negative Effekte auf die Entwicklung des Kindes haben können. Kursorisch sind Sie ja schon, haben Sie solche Aspekte angesprochen, aber hier ist das Kind 14 Monate alt und eine sehr spezielle Situation.
Also in dieser Altersstufe braucht man zentral zugewandte primäre Betreuungspersonen. Und das können natürlich auch in der Kita Personen sein und so weiter. Aber ich denke, ein Kind, was Eltern um sich herum hat, was eine Mutter um sich hat, ist in dem Alter in der Situation, wo es alle Entwicklungsvoraussetzungen vorfindet, zur Sprachentwicklung, zur emotionalen Entwicklung. Das soziale Zusammensein mit anderen Kindern kann auch mit etwas Verzögerung wieder gelernt werden.
Das ist also eine konkrete Beruhigung an die Hörerin.
Absolut.
Fall. Jetzt ist ein Hörer in der Leitung aus Bayern. Schönen guten Tag.
Hallo?
Ja, schönen guten Tag.
Bin ich dran?
Ja, sicher, bitte gerne. Ja, alle hören zu.
Aus Burgundstadt. Ja, ich bin eben heute aufgeschreckt worden für in der Zeitung Kinder ohne Weihnachtsgeschenk. Ich sehe ein Problem einfach. Schon allein, dass Kinder ein Geschenk sind, das ein Problem bei den Eltern, die einfach etliche überfordert sind, die es haben, einfache Geschenke zu geben, die mit den Kindern oft nicht umgehen können. Wenn ich denke, unsere Tochter, die hat einen Milka-Schulranzen gewonnen, der war viel zu klein, mit dem ist sie 4 Jahre in die Schule gegangen, ohne Schäden davon zu tragen. Im Spiegel stand damals in Frankfurt, kriegen Kinder teure Schulranzen, damit sie nicht leicht abgehängt werden. Ein anderes Problem ist auch, dass man sich über Geschenke freuen kann. Auch das müssten wir lernen. Sie haben einmal vor Jahren berichtet, 800 Musikgeräte wurden in Berlin bei der Tafel Weihnachten verschenkt. Und dann haben sie gesagt, kurz drauf waren die meisten schon wieder im Internet angeboten.
Also die Geschenke,
weil eben viele lassen Eltern, ich finde auch das wirklich das Problem, Eltern, was alle Probleme, die jetzt kommen sind, gebe ich Ihnen recht. Heute ist in Spiegel Online drin, wie man einfach was basteln kann. Dass Eltern mit den Kindern was machen. Und viele, leider können es viele nicht. Und
Dankeschön.
Sie in Schule angesprochen haben.
Lassen Sie doch gerade den Professor Fegert.
Da haben wir das gelernt.
Ja. Das Fach wurde abgeschafft. Ne?
Lassen Sie doch gerade dem Professor Fegert das einmal einordnen. Dankeschön für Ihren Hinweis. Professor Fegert.
Ja, gemeinsame Aktivitäten, die sind sicher immer wichtig. Und da sind manche Familien kreativer, aber ich denke, das kann man auch nicht nur an der Elterngeneration festmachen. Da können sich Kinder auch mal ausdenken, was man spielen soll. Man kann sich ja gemeinsam zusammensetzen und überlegen, wie wollen wir dieses andere Weihnachten, was wir in diesem Jahr haben, feiern? Wie nutzen wir, was der Kollege gesagt hat, diesen neuen Gestaltungsraum, die Ruhe, die das jetzt auch bietet? Wo wollen wir Rückzug und was wollen wir gemeinsam machen? Natürlich ist so, dass vielleicht für manche der Rückgang dieser Konsumschlacht, die der Kollege auch angesprochen hat vorhin im Gespräch mit Ihnen, vielleicht auch eine Entlastung darstellt, weil es nochmal deutlicher wird, was sind eigentlich wirklich die Geschenke, die zu Herzen gehen, und das sind immer Dinge, die einen anrühren, die einen bewegen. Und da kann es zum Beispiel auch ein Geschenk sein, wenn eine Großmutter, die diesmal nicht dabei sein kann, mal ihre Erinnerungen an Weihnachten aufschreibt und Kindern als einen Brief schickt. Wir wissen, dass gerade in Einsamkeit, auch in der Bewältigung von Belastungen, das Schreiben ja eine große Bedeutung hat, weil man da auch sehr viel mehr Kontrolle hat, wie ich mit meinen Emotionen umgehe. Und gleichzeitig schafft man Zeugnisse für eine Generation, die sich oft gar nicht vorstellen kann, wie das Leben früher war, wo es gar nichts zu schenken gab und man sich einfach mit Präsenz beschenkt hat, mit gemeinsamen, mit gebastelten Dingen. Also ich denke, da ist es wichtig, dass wir nicht nur die Eltern in die Pflicht nehmen, wie der Hörer jetzt gerade auch, sondern alle Generationen ansprechen und alle sich hier auch bemühen, den anderen was zu geben.
Vielen Dank also nochmal auch dem Hörer für diesen Hinweis oder diesen Beitrag. Jetzt noch ein sehr konkreter Fall, eine Fallgeschichte. Was würden Sie raten, fragt die Hörerin, wenn ein Kind 12 Jahre sich ohnehin sehr schwer tut mit Freundschaften beziehungsweise keine festen Freunde hat? Durch den Lockdown und so weiter ist es ja noch mal isolierter und es sieht kaum noch gleichaltrige Kinder. Jetzt ist die Schule wieder zu. Zum Glück gibt es allerdings 2 jüngere Geschwister, mit denen sie spielen kann. Reicht das aus? Also eine sehr konkrete Frage.
Gut, die Geschwisterbeziehung ist natürlich toll und das ist ein Segen für die Kinder, dass sie gemeinsam spielen können. Trotzdem würde ich, wenn Sie sagen, kaum Freunde, ist ja doch irgendjemand da. Warum bastelt man nicht ein Päckchen, schickt das vielleicht auch zwischen den Jahren, wenn es jetzt vor Weihnachten nicht mehr klappt, an ein Kind, mit dem man sich vorher doch noch manchmal getroffen hat, um diese Beziehung aufrechtzuerhalten? Warum schreibt man nicht einen Brief? Warum erzählt man nicht ein bisschen von sich? Ich denke, solche Gesten sind gerade in so einer Zeit sehr, sehr wichtig.
Das ist ein ganz konkreter Hinweis, wird wahrscheinlich sehr gerne auch aufgenommen. Jetzt gibt es noch eine Hörerin mit der Bitte um kurzen Beitrag, weil wir gleich die Nachrichten haben, das Ende der Sendung. Aus Berlin, schönen guten Tag.
Ja, Gonczurek.
Ja, grüß ja. Gott, schönen guten Tag.
Ah ja, schön.
Mit der Bitte um kurzen Beitrag, damit wir es jetzt noch schaffen.
Ich versuche es. Ich sehe schon eine große Problematik. Also ich bin ja nun gehörte zu den älteren Senioren. Und da hat man also im Laufe eines langen Lebens viel erlebt. Ich finde es schon ziemlich problematisch, wenn Familien eben Kinder zu Hause sind, beide Eltern berufstätig. Das ist schon eine unheimliche Herausforderung. Aber generell wollte ich sagen, was ich in den Sendungen, wo es immer wieder um diese Pandemie ging und alles, was damit zusammenhängt, ich fühle mich da ziemlich ausgegrenzt. Also ich lebe alleine, ich habe aber nicht immer alleine gelebt. Entschuldigung, jetzt habe ich ein Stück den Faden verloren. Ja. Ich bin in der Zeit, wo wir keine Pandemie hatten, seit Jahren in einer Mensa Mittagessen gegangen. Mhm. So, und zwar treffe ich ab und zu noch diese Menschen, aber ich habe diese Ansprache nicht mehr. Und ich kann nur sagen, also ich bin von einer ziemlichen Einsamkeitsphase betroffen in diesem Jahr. Mhm. Vor allen Dingen, weil auch viele gute Freunde gestorben sind.
Ja.
Aber ich habe zum Glück von meinen Eltern eine sehr gute Bildung mitbekommen und habe auch noch mich um Bildung bemüht. Mhm.
Jetzt
und
denke ich, lassen Sie doch bitte Professor Fiegert das gerade einmal einordnen, denn jetzt ist gleich das Ende der Sendung auch erreicht. Wenn ich das verstehe, haben Sie ja doch den Kontakt mit jüngeren Menschen regelmäßig gehabt bei der Gelegenheit jetzt mit der Mensa. Das fällt weg. Damit ist ja so eine Gegenseitigkeit auch nicht gegeben, Professor Fiegert.
Ich finde das ganz wichtig, dass wir zum Schluss der Sendung auch auf dieses Thema zu sprechen kommen. Weil ich habe ja auch viel mit Betroffenen von sexuellem Missbrauch, von Gewalt in der Kindheit zu tun. Und der ganze Selbsthilfebereich, die ganzen Orte, wo man sich treffen konnte, wie an der Mensa und andere Menschen sehen, diese informellen Treffs sind im Moment stehen die nicht zur Verfügung. Und das ist eine ganz große Problematik auch in der medizinischen Selbsthilfeszene. Und ich bin der Hörerin wirklich sehr, sehr dankbar, dass sie noch mal darauf hinweist. Diejenigen, die Familie haben und Leute um sich haben, haben hier relativ Glück. Und wir müssen uns überlegen, wie wir diese anderen notwendigen Beziehungen, auch in der Suchtberatung und so weiter, wie wir die wieder ans Laufen bringen oder wie wir da derzeit überbrücken können. Und da bin ich der Hörerin sehr, sehr dankbar für den Hinweis.
Danke auch nochmal von hier aus an die Hörerinnen. Und Sie haben das Stichwort gegeben, Überbrückung. Wir hoffen, dass die Impfung der Weg ist, diese Brücke auch dann zu schaffen für alle Menschen hier in unserem Land. Herzlichen Dank an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Anrufe und Fragen. Vor allem Dank aber auch an unseren Studieexperten. Professor Jörg Fiegert ist ärztlicher Direktor der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie Ulm. Soweit die heutige Sprechstunde mit Christian Flotow am Mikrofon. Die nächste Sprechstunde zum Thema Glück und Gesundheit. Hier geht es jetzt weiter mit Umwelt und Verbraucher und ein Thema darin: Headset kaufen. Worauf kommt es an?